Willkommen zur zweiten Folge von The Real Pain, dem Podcast für alle, die wissen, dass Immobilien mehr mit Schweiß, guten Nerven und Finanzamt zu tun haben, als mit finanzieller Freiheit in 3 Monaten.
Ja, vielen Dank, Sandra. Auch hallo von meiner Seite. Ja, wir haben uns heute überlegt, wir sprechen über das Thema Finanzierungen oder Finanzierungsumfeld, Kapitalmarktumfeld, die Bedeutung für Investments und natürlich auch andere Themen wie Immobilienbewertung.
Ja, wir haben ja letztes Mal schon gesprochen, dass die aktuelle Krise, die wir erleben in der Branche, nicht nur in der Branche eigentlich, durch diese steigenden Finanzierungskosten, durch die steigenden Zinsen ausgelöst worden ist, oder?
Ja, absolut. Leitzinsen, Kapitalmarktumfeld hat eine sehr, sehr bedeutende Auswirkung auf Immobilieninvestitionstätigkeit. Man muss natürlich differenzieren. Nehmen wir mal den einfacheren Fall, nämlich dass ein Investor kein Fremdkapital heranzieht, das heißt, der die Immobilie aus reinem Eigenkapital tätigt, die Investition. Da steht sozusagen die Immobilie in einem Art Mitbewerb zum Kapitalmarktumfeld, weil es gibt eine Immobilienrendite, nehmen wir irgendeine Zahl, die hat 3%. Im Kapitalmarkt bekomme ich vielleicht so wie vor ein paar Jahren noch 0% oder 1% für meine Veranlagungen. Das heißt, die Immobilie rendiert deutlich besser.
Ist dann immer die Frage, mit was du die Immobilien vergleichst. Vergleichst du Immobilien mit risikolosen Anlagen oder rechnest du ein gewisses Risiko auch rein in die Anlagen? Das ist auch immer so ein Thema, ja?
Das ist ja ein sehr guter Punkt und da denke ich gar nicht, dass sich Investoren, meiner Erfahrung nach, gibt es individuelle Aufschläge, die sagen einfach so, ich habe einfach einen Veranlagungszinssatz von X und eine Immobilie, ich selber habe es immer so gesehen, muss mindestens 2% bessere Rendite abwerfen. Also das heißt, wenn der Fremdkapitalzins bei 2% ist, inklusive Aufschlag oder 3% inklusive Aufschlag, dann sollte das die Immobilienrendite zumindest bei 5% liegen.
Aber da bist du jetzt hast du wieder auf dem Referenz, auf dem Fremdkapitalzins abgestellt. Aber schaust du dir auch als Investor die risikolosen Anleihen, wie früher die Sekundärmarktrendite, jetzt die umlaufgewichtete Durchschnittsrendite der Bundesanleihen an?
Das ist ein guter Punkt. Eigentlich, das habe ich übrigens bei der Bewertung auch immer etwas theoretisch empfunden, meiner Erfahrung nach schauen sich Investoren sehr wohl natürlich an, Family Offices zum Beispiel, was für eine Performance kann ich bei Aktien, in Gold, in Anleihen tätigen. Aber interessanterweise ist meine Erfahrung, dass am stärksten sozusagen der Preis oder die Rendite des Fremdkapitals relevant ist, weil es ganz einfach dieser Effekt des positiven Leverages oder des positiven Hebels für Investoren ganz essentiell ist. Das heißt, hier wirklich über die Immobilienrendite eine höhere Rendite darstellen zu können als über andere.
Selbst wenn du es nur mit Eigenkapital finanzierst.
Also beim Eigenkapital, denke ich, muss man noch einmal differenzieren, weil viele Investoren in Immobilien investieren richtigerweise, um Substanz zu erhalten und Kapital zu erhalten. Weil Immobilien gewissen Schwankungen natürlich immer unterliegen, aber in guten Lagen ein zumindest werthaltiges Investment sein sollten. Über die Wertsteigerungskomponenten können wir uns noch unterhalten. Hängt natürlich immer davon ab, aber warum investieren private Vermögende in Zinshäuser, Wohnimmobilien, die noch einmal, wenn du schon die Risikoklassen ansprichst, unterliegen ja die noch einmal dem niedrigsten Risiko bei den Immobilien, daher haben sie auch die niedrigsten Renditen. Also das heißt, ich will damit sagen, die Motivation für diese Investoren ist primär oft auch Substanzerhalt und die Rendite ist nicht so stark im Vordergrund. Bei den, um das abzurunden, Immobilieninvestoren, die klassische gewerbliche Immobilieninvestoren sind auch institutionelle Immobilieninvestoren, die Anleger dahinter haben. Anleger, die sich allenfalls jährlich eine möglichst hohe Ausschüttung oder Rendite erwarten. Die arbeiten natürlich stark mit Fremdkapital und haben sozusagen hier diesen Zugang den auch ich immer gewählt habe und der mir wichtig war, wenn ich mit Fremdkapital investieren muss, dann muss es hier einen Vorteil sozusagen geben aus dem Immobilieninvestment.
Aber bitte korrigiere mich, vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung, weil wir in der Bewertung ja eigentlich immer mit einem gewissen Fremdkapitalanteil rechnen. Die Eigenkapitalrendite wird ja immer höher angesetzt als die Fremdkapitalrendite, oder?
Wenn man Darlehen oder Ähnliches vergeben würde, auch für Immobilien, also Eigenkapital, dann erwartet man sich eine höhere Verzinsung als noch im Fremdkapital. Mhm. Allerdings ist wiederum der Anteil eher dann geringer, weil in diesen Fällen, wo Eigenkapital mit einer höheren Verzinsung zur Verfügung gestellt wird, sind wir in der klassischen Finanzierungsstruktur, nehmen wir das klassische Beispiel, 100% Gesamtkapitalbedarf, 70% Fremdkapital, mhm. 20%, 10% Mezzanin allenfalls, mhm. Das auch ein Risikokapital mhm. ist, und dann das Eigenkapital. Mhm. Und wie wir wissen, diese entsprechenden Geld oder Finanzierungsmittel oder Darlehen oder Finanzmittel sollten natürlich in dieser Reihenfolge auch bedient werden. Also zuerst wird die Bank bedient, ja. Dann wird der Mezzaninkapitalgeber bedient und zuletzt der tatsächliche quasi Eigenkapitalgeber. Mhm. Und insofern ist die Rendite auch hier, oder mhm. die Verzinsung des Kapitals zunehmend höher.
Mhm. Aber das heißt, ist es dann auch so zu verstehen, dass der Mezzaninkapitalgeber sich mehr Rendite erwartet als die Bank, also der klassische Fremdkapitalgeber, und weniger als der Eigenkapitalgeber?
Jedenfalls ist Mezzaninkapital, einfacher ist es vielleicht, den funktionierenden Markt vor der Krise heranzuziehen. Mhm. Da war halt Fremdkapital inklusive Aufschlag bei zwischen 2-4%. Mezzaninkapital war um die 10% bis 15%. Mhm. Interessanterweise, das Eigenkapital ist dann oft niedriger verzinst als das Mezzaninkapital. Es ist nur so, dass auch es nicht rechtens wäre, ein Darlehen beispielsweise für eine Immobilienentwicklung aus einer Gesellschaft zu geben und das niedriger zu verzinsen als das Fremdkapital. Mhm. Das sollte immer den Markt sozusagen armslenk sein. Und die gute Frage ist immer, okay, du hast jetzt eine Finanzierung und du gibst dir selber oder du willst dein Eigenkapital hier zur Verfügung stellen, naja, würde dir das ein Dritter auch um diese Konditionen mhm. geben, und deswegen sind die Zinssätze da oft höher. Aber ja. aus der ganzen ergibt sich ein Mischsatz, mhm. der, und jetzt komme ich zu deinem Einstieg zurück, aufgrund des raschen Zinsanstieges 2022, dieses System, das heißt, ich habe ein Gesamtfinanzierungspaket aus einer Eigenkapitalverzinsungserwartung, aus Fremdkapital und dann noch einen positiven Hebel aus der Immobilienrendite, der hat halt nicht mehr funktioniert.
Na klar, wenn ich Häuser um 1,5% Bruttoanfangsrendite kaufe, dann geht sich das bei schon 2% Fremdkapitalzinsen nicht mehr aus. Ne?
Ich habe eine Frage, ich habe ja, bin ja operativ aus der Bewertung eine Zeit lang, sage ich mal, ausgestiegen, oder habe ja länger das jetzt operativ selbst als Gutachter kaum gemacht. Gelernt habe ich das eigentlich, das Handwerk ist despektierlich, aber die Immobilienbewertung in der Liegenschaftsbewertungsakademie, ich glaube, das war im Jahr 2006 oder 2005, da war noch das Thema des Referenzzinssatzes aus dem sogenannten risikolosen Zins.
Ja, genau. Mhm.
Ein ganzes Vortragsthema sozusagen. Ist mhm. das jetzt auch noch so, dass das eine Rolle spielt in dem Fach?
Deswegen habe ich dich ja vorher gefragt, ob das überhaupt Investoren in irgendeiner Art und Weise kratzt. Ne? Jein, es wird schon noch, und ich muss ehrlich gestehen, ich habe es in meinem Gutachten auch als Plausibilisierung immer noch herangezogen. Ja? Sekundärmarktrendite, Umlaufgewichte, die Durchschnittsrendite der Bundesanleihen, quasi als risikoloser Basiszinssatz, abzüglich des Geldentwertungsabschlages, also der Inflation der letzten 10 Jahre, der durchschnittlichen Inflation, plus minus von Risikoabschlägen und Zuschlägen, was die Immobilie betrifft. Allgemeines Risiko wie Konjunktureinflüsse und dergleichen, und spezielles Risiko, was die Immobilienart betrifft, ja, aber nur, wirklich nur mehr nur als Plausibilisierung herangezogen. Und ableiten sollen wir ja den Liegenschaftszins aus dem Markt.
Genau.
Und dazu brauche ich halt eine Bruttoanfangsrendite aus dem Markt.
Ich denke, ist das aus deiner Sicht nicht auch ein Thema, dass man bei einer Markteinschätzung die individuellen Zugänge eines Investors in irgendeiner Form berücksichtigen sollte, dass man sagt, naja, ist das nicht ein Objekt, das üblicherweise mehr mit Fremdkapital erworben wird, oder ist es ein Objekt, das typischerweise von einer, ja, von einem privaten Eigentümer erworben wird, der kein Fremdkapital heranzieht? Die hätten ja dann auch folglich, auch meinen Ausführungen vom ersten Teil, ja unterschiedliche Aufschlagsrenditeerwartungen. Mhm. Denkst du, dass das in irgendeiner Form auch bewertungsrelevant sein kann, dass man...
Da möchte ich jetzt zwei Dinge dazu sagen. Einerseits, und ich glaube, auf das Thema spielst du an, die individuelle Sicht in die Marktwertermittlung. Das ist mal das eine, dazu nachher mehr. Und das andere ist, wir lassen eigentlich in der Bewertung die Finanzierungskomponente vollkommen raus, weil wir ja sagen, wir gehen davon aus, dass jegliche Finanzierung, die bereits vorhanden ist, durch die Transaktion dann in irgendeiner Art und Weise gelöst wird. Oder wir können ja nicht beurteilen, welche Finanzierungskonditionen der Markt kriegt. Und was die Marktwertermittlung angeht, der Marktwert ist ein Wert, der im allgemeinen Markt erzielbar ist, ohne die Berücksichtigung besonderer Vorlieben. Und unter besondere Vorlieben gehört es natürlich auch, welche Konditionen kriege ich bei meiner Bank, weil ich meinen Bankbetreuer gut kenne, weil ich eine entsprechende Bonität habe, was auch immer. Oder welche Vorstellungen habe ich mit diesem Objekt. Ja? Das heißt, diese individuellen Voraussetzungen, wie man eine Immobilie finanziert, die dürfen in der Marktwertermittlung keine Rolle spielen. Marktwert-Verkehrswertermittlung ist eh das Gleiche. Es gibt natürlich Möglichkeiten, und der aufmerksame Zuhörer wird das schon vorher mitbekommen haben, dass ich vorher erwähnt habe, naja, in der Immobilienbewertung gehen wir ja dann meistens davon aus, dass wir einen Fremdkapitalanteil haben. Es gibt natürlich die Möglichkeiten, auch Individualwerte festzustellen, auf Basis gewisser Annahmen, die der Kunde heute sich vorstellt, nämlich die Finanzierungskonditionen, die er hat, auf welchen Wert komme ich dann, auf welche Rendite komme ich dann. Aber das ist halt ein Individualwert und kein Verkehrswert.
Ja, jetzt sind wir wieder bei der Wert- und Preisdiskussion, die uns, glaube ich, in diesem Podcast in jeder Folge verfolgt. Ich versuche auch in jeder Folge den Zweck und den Marktwert zu hinterfragen. Aber ja, aber es ist,
einfach, ist... Das ist einfach deine Investorensicht,
richtig,
nach wie vor, weil du immer aus deiner Brille die Objekte quasi bewertet hast und nicht so wie ich als Gutachter aus Marktsicht,
richtig,
die Immobilie bewerte.
Und am Ende des Tages braucht es diesen Marktwert, diesen, ich würde auch sagen, bewusst unabhängigen Investoren, unabhängigen Marktwert. Warum? Der individuelle Preis kann ja immer abweichen, auch deutlich abweichen. Und jetzt versuche ich den Loop zum ersten Teil und zu meinen Ausführungen mit diesen diversen Aufschlägen. Nehmen wir her, eine Büroimmobilie in absoluter Bestlage und bester Ausstattung, dann müssen wir von Marktwertbedingungen ausgehen und bei einer entsprechenden Größe insbesondere auch davon ausgehen, dass diese Risikoklasse Büro reflektiert wird. Also dass es halt nicht 2-3% Rendite ist, wie das niedrigst rentierliche Zinshaus in Wien, sondern es muss gewisse Aufschläge geben. Wenn dann ein Investor herkommt und sagt, er zahlt die 100 Millionen in Cash, er möchte unbedingt dieses Objekt, vielleicht sogar als besondere Vorliebe, ist auch einer meiner Lieblingsthemen,
ja,
besondere Vorliebe, dieses Thema, aus, weil er, weiß nicht, der Nachbar ist, weil das sein Grund ist oder wie auch immer, dann ist es ja, steht es ihm ja frei, einen deutlich höheren Preis zu zahlen. Aber wir müssen von der Büroimmobilie ausgehend, die bei 100 Millionen üblicherweise fremdfinanziert wird, im Sinne jetzt auch Risikoklasse, sodass sich der derartige Investor eine gewisse höhere Rendite erwartet,
ja,
als jetzt von einem von einer Wohnimmobilie.
Genau, weil die Marktrendite halt einfach so ist.
Hat aber nichts damit zu tun, ob es fremd oder nicht fremdfinanziert ist, sondern daran, dass es einfach eine andere Risikoklasse ist.
Ja.
Also.
Aber das ist auch wieder so ein spannendes Thema, weil da können wir auch eine ganze Folge drüber machen, über den Highest and Best Use.
Mhm.
Weil der Highest and Best Use, wenn man ein Widmungsverfahren durchdruckt und wenn man sich die Zeit nimmt, wenn die eine Liegenschaft jetzt für eine Büroimmobilie gewidmet ist und es ist explizit ausgenommen, dort Wohnungen zu errichten, und man nimmt sich die Zeit und glaubt, man hat die Chance, dass man dort irgendwie Wohnungen hinkriegt, dann hat man natürlich die Möglichkeit, da noch mehr rauszuholen vielleicht aus dieser Immobilie. Aber ich kann das nicht in der Verkehrswertermittlung berücksichtigen, dass ein durchschnittlicher Investor ein Widmungsverfahren durchzieht.
Ja.
Also bin ich halt immer in der Verkehrswertermittlung, muss ich halt immer den Markt abbilden und nicht individuelle Möglichkeiten, die ich da habe. Ja, sei es jetzt finanzielle Möglichkeiten oder sei es politische Möglichkeiten oder technische Möglichkeiten.
Also wir haben uns die Frage ja schon gestellt, ne, kürzlich, was weiß der, was wir nicht wissen? Was weiß der Investor, was wir nicht wissen?
Oder was weiß er nicht?
Vollkommen richtig. Ja. Mir die Frage sehr, sehr oft gestellt. Und das ist natürlich auch wieder keine Aufgabe der Immobilienbewertung hier. Ich meine, der Befund, klar, der muss wasserdicht sein. Die Möglichkeiten des Highest and Best Use innerhalb des Rahmens zu bauen, die muss man natürlich kennen.
Mhm.
Aber auch der Faktor Spekulation. Also es gibt sicher Marktteilnehmer, die darauf spekulieren, eine Widmung zu verändern, eine Nutzung zu verändern, ein Gebäude doppelt so hoch zu bauen, nur das fällt in die Welt der Spekulation. Und nachdem ja gerade Gutachten auch dafür herangezogen werden, zu finanzieren, ist das natürlich gefährlich und sollte keinesfalls eine Rolle spielen.
Mhm.
Also ich glaube zurück, es ist jetzt so in dem Gespräch auch mir noch einmal klar geworden, es gibt unterschiedliche Risikoklassen mit unterschiedlichen Renditeerwartungen. Es gibt einen mathematischen Zusammenhang bei gewerblichen Immobilieninvestitionen, wo Fremdkapital herangezogen wird, wo sich Investoren einen gewissen positiven Effekt aus der Immobilienrendite und aus der Fremdkapitalrendite, aus dem Verhältnis erwarten. Aber das Gutachten hat allein darauf abzustellen, was ist es für ein Objekt, was ist es für eine Risikoklasse, was für eine Renditeerwartung ohne speziellen Finanzierungsbedingungen kann man sich von dieser Handelsbüro-Wohnimmobilie erwarten.
Ja, absolut. Und das ist halt auch wieder so ein, ist auch wieder ein Marktthema, welche Assetklasse spricht welchen Markt an. Ja? Beim Zinshaus, wie du vorher gesagt hast, ist es halt eher noch dieser Substanzerhalt auch über Generationen. Und bei der Büroimmobilie ist es halt möglicherweise weniger der Substanzerhalt über Generationen, sondern eher, welche Rendite kann ich die nächsten 10, 15, 20 Jahren mit dem Objekt erwirtschaften.
Richtig, ja. Und da vielleicht, da wir annähernd schon wieder am Ende der Zeit sind, ganz natürlich aus der aktuellen Marktbeobachtung, das Ergebnis aus dem Ganzen ist, wir haben kaum institutionelle Investoren derzeit, die aktiv am Markt sind, die in größeren Volumen Fremdfinanzierungen aufnehmen, weil eben das Verhältnis zwischen Fremdfinanzierung und Immobilienrendite noch nicht stimmt für dieses Modell, während private Investoren, die auch sehr viel mit Eigenkapital investieren, stark investieren, jetzt die Chancen nutzen, um zu aktuellen Marktbedingungen zu Objekten zu kommen, die, wo es normalerweise viel mehr Mitbewerb im Investment gibt.
Mhm.
Ja.
Ja, sehr cool. Ich finde, das war jetzt ein intensiver Rundherumblick, was die Finanzierung, die Bewertung.
Ja, das ist doch ein sehr umfangreiches, komplexes Thema und ich denke, das haben wir jetzt ganz gut eigentlich selbst abgeleitet und freuen wir uns aufs nächste Mal.
Ja, nächstes Mal haben wir dann einen Interviewpartner.
Ja, stimmt.
Oder eine Interviewpartnerin.
Genau.
Das werden wir jetzt noch nicht bekannt geben, wer das ist. Aber genau. Wir freuen uns schon, die nächste Folge dann zu dritt zu launchen.
Super.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten The Real Pain.